ihr Nachgerückten. Schön, dass ihr da seid. Das ist irgendwie arg laut, Martin. Boah, gruselig. Halleluja. Und ich hatte so den Impuls, einfach zu fragen, wir nennen das ja großer Hauskreis oder ist ja egal, wie wir es nennen. Ich hatte so den Impuls zu fragen, ob jemand da ist, der akut was hat zum Beten, der krank ist oder der irgendein Gebetsanliegen hat. Zwei. Ja. Ja. Okay. Was hast du, Jörg? Oh, super. Da hätten wir weitermachen müssen, wenn sie weg waren. Okay. Ei. Christa, würdest du vorkommen und durchs Mikro für die Hildegard beten? Ist das okay? Kennt ihr alle die Hildegard? Kennt ihr? Die war eigentlich regelmäßig im Gottesdienst, bis sie ja, vor Schmerz oder zum Teil dann in diese Klinik gekommen ist. Und durch die Chemotherapie sind die Schleimhäute angegriffen. Das ist eine Nebenwirkung davon. Und darunter leidet sie im Mundbereich besonders. Okay. Und danach haben wir doch zwei, drei. Du hast auch noch ein Anliegen? Okay. Vielleicht können der Thomas und der Pavel danach dem Jörg die Hände auflegen und wir beten gemeinsam für ihn. Und Susi, was hast du für ein Anliegen? Gut, dann bete ich gleich dafür. Okay.
Herr Jesus, ich möchte dir jetzt danken, Herr, dass du bei der Hildegard bist, schon die ganzen Monate hindurch, Herr, und dass du den Krebs aus den anderen Körperbereichen rausgenommen hast, Herr, dass es ihr dort viel besser geht, dass die anderen Organe nicht mehr befallen sind, Herr. Ich danke dir, dass der Ausgang nach draußen, dass der wieder abgefallen ist und dass sie jetzt wieder normal auf Toilette gehen kann, Herr. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du jetzt auch kommst und das, was du angefangen hast, auch vollendet. Jesus, ich bitte dich, dass du die Schleimhäute, wo sie nicht essen kann, wo alles wehtut im Mund, dass du das jetzt wieder heile machst durch diese Chemo, Jesus. Ich bitte dich einfach, dass die Schleimhäute wieder zugehen, Jesus, und dass sie essen und trinken kann. Im Namen Jesus bitte ich, dass du die Schleimhäute heilst, Herr. Und ich bitte auch für die Krebszellen in den Nieren, dass sie ganz verschwinden im Namen Jesus, Herr. Dass die Hildegard wieder ganz gesund ist, Herr, dass sie wieder hierher kommen kann. Jesus, ich rufe deinen Sieg aus über ihrem Körper und über dem Krebs, Jesus. Und ich segne sie einfach mit Gesundheit, mit Wohlergehen, Herr. Und ich freue mich einfach auf den Tag, wo sie hier sein wird. Und Satan, lass sie in Ruhe, denn sie ist ein Kind Gottes und sie wird wieder gesund werden. Amen.
Amen. Halleluja. Amen. Danke. Und Herr, wir bringen dir die Situation von Susis Familie, von Susis Schwiegermutter und Gott, wir beten einfach, dass sie dir begegnen, diese Leute, die da alle dranhängen, der neue Mann in ihrem Leben und dessen Sohn und ja, dieses ganze Beziehungsgeflecht, Herr, wir beten, dass du all diesen Menschen begegnest, dass du Vergebung freisetzt, dass du Buße freisetzt, dass du Leute überführst. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du die Herzen dieser Menschen anrührst und dass du ihnen jede Verblendung weghaust von den Augen und sie einfach sehend machst für dich, Jesus, damit sie in der Lage sind, dich zum Zentrum ihres Lebens zu machen, damit sie dich erkennen, du allein wahrer Gott. Und ich bete um deinen Segen für die ganze Familie und für dein Eingreifen, Herr, in diese Situation hinein. Ehre sei dir dafür. Und Herr, wir bringen dir auch die Gebetsschale mit den Karten, wo auch immer die sich befindet. Nee, so. Ja, genau, dann gib sie her. Hab sie nicht gesehen. Halleluja, danke schön. Und Herr, du weißt, welche Not hier vertreten ist und ich danke dir einfach, dass wir das vor dich bringen dürfen. Jede Arbeitslosigkeit, jede Krankheit, jede finanzielle Not, jeder Wunsch oder jedes Gebet für Bekehrung, Herr, wir machen uns eins damit und wir legen einmal mehr unseren Glauben mit unseren Geschwistern hier in die Waagschale und wir preisen dich, Gott, dass dein Wille geschieht und dass du souverän handelst in jedem Leben, das hier repräsentiert ist. Und wir ehren dich über diesen Menschen, über diesen Männern, Frauen und Kindern, Herr, für die hier Gebet erbeten wird und wir preisen dich, Gott, dass du dich verherrlichst und dass du eingreifst und dass wir viel hören dürfen an Zeugnissen immer wieder und auch aus diesem Topf her, aus diesem Inhalt her und wir legen das vor deinen Thron, Vater Gott, und übergeben dir diese ganze Angelegenheit und ehren dich, dass du ein Gott bist, der Gebet erhört und der reagiert, Herr. Ehre sei dir dafür. Amen. Amen. Gut, wir wissen es nicht genau. Ulrike weiß, wir beten für die Eri. Okay. Halleluja. Amen. Gut, dann setzt euch wieder. Mein Vorschlag wäre, dass wir das Opfer wieder am Schluss einsammeln. Wie wir das, weiß ich nicht, letztes oder vorletztes Mal haben wir das, glaube ich, auch so gemacht. Ich stelle das Körbchen mal, oder nicht, lass es hier stehen, ganz ordentlich. Also für später sage ich dann schon mal, da sind Umschläge, Kugelschreiber und Opferversprechen. Und wer davon was braucht, der nehme es sich. Und ja, ich sage das dann kurz am Schluss an, wenn wir das Opfer zusammenlegen. Der Titel meiner Andacht heute Abend ist Schlüssel zum Glücklichsein. Seid ihr schon alle glücklich? Es ging noch ein bisschen mehr. Jemand, den ich heute Abend fragte, der nicht hier ist, der sagte zu mir, wenn es noch mehr wäre, würden wir es gar nicht mehr aushalten. Okay. Aber wenn du noch ein bisschen gebrauchen kannst, dann glaube ich, ist das ganz gut heute Abend. Ich habe da euch gewundert, dass der Jörg heute mitgesungen hat. Der hat sich auch selber gewundert. Und der ist genauso heute Abend zum Singen gekommen, wie ich in den Lobpreisdienst, nämlich unfreiwillig auf Rufen hin. Und der Jörg war sogar vor mir im Lobpreisteam unserer Gemeinde, musste ich gerade so denken eben. Ja, ganz reell, mit dem Thomas Schmidt hast du gesungen, weiß ich noch, vor vielen tausend Jahren, hätte ich jetzt beinahe gesagt, im Keller in Hadamar. Nein, es kommt einem halt so urlange hervor. Vorher, ist egal, ihr wisst, wie ich das meine. Ja, genau. Und ja, das ist gut. Mal gespannt, ob ihr auch gekommen wärt, wenn ich euch gewunken hätte. Das ist eine spannende Frage, könnt ihr dann zu Hause beantworten. Und wenn ihr gekommen wärt, warum ihr gekommen wärt, ist die andere spannende Frage. Okay, das war gemein. Okay. Manchmal darf man auch herausfordernd sein. Okay, der Schlüssel zum Glücklichsein, den findet ihr im Psalm 1 in eurer Bibel. Ja, eins, uno, one oder wie auch immer, also der allererste. Kleiner Tipp. Der Mitte eurer Bibel irgendwo. Und ich habe mir heute Abend meine Elberfelder eingepackt, aber auch meine Hoffnung für alle. Und ich mag aus der Hoffnung für alle vorlesen, weil die so in meisten Fällen schön verständlich ist und ja, in vielen Punkten gut, in manchen gefällt sie mir nicht, aber hier heute Abend hat sie mir gefallen, im Psalm 1. Glücklich ist, wer nicht lebt wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Glücklich ist, wer sich kein Beispiel an denen nimmt, die gegen Gottes Willen verstoßen. Glücklich ist, wer sich fernhält von denen, die über alles Heilige herziehen. Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser steht, der Frucht trägt jedes Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Ganz anders ergeht es allen, denen Gott gleichgültig ist. Sie sind wie dürres Laub, das der Wind verweht. Vor Gottes Gericht können sie nicht bestehen. Weil sie ihn abgelehnt haben, sind sie von seiner Gemeinde ausgeschlossen. Der Herr sorgt für alle, die nach seinem Wort leben. Doch wer sich ihm trotzig verschließt, der läuft in sein Verderben. Der Psalm 1 wird oft mit dem zweiten Psalm zusammen, zweiter Psalm ist gar nicht so einfach auszusprechen, als die Einleitung zum Psalter benannt, in dem beide Psalmen, aber jetzt hier unser erster, den wir angucken, zwei Wege aufzeigen zu leben. Ganz krass, so richtig schwarz-weiß irgendwie, ne? Entweder oder. Entweder ich habe Freude am Gesetz des Herrn und ich bin ja an seiner Quelle gepflanzt, oder aber Gott ist mir gleichgültig. So diese zwei Extremwege werden hier aufgezeigt. Und ich habe das mal für mich noch anders ausgedrückt, diese Aussage der ersten Verse, weil hier stehen ja Sachen, die man besser nicht hat, damit man glücklich ist. Ja, so, also was du nicht solltest. Und ich habe das für mich mal so formuliert, glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat von den Leuten hört, die Gott nicht im Zentrum ihres Lebens haben. Ich glaube, man braucht sich nicht lange umgucken, weder in der Gemeinde noch außerhalb. Also Ratgeber findet man immer gerne bereitwillig. Also ich denke, Menschen sind grundsätzlich gerne bereit, ihren Senf dazu zu geben, ihre Meinung kundzutun und sich zu Sachen zu äußern. Oder manchmal auch ungefragt. Kriegst du da was um die Ohren geschmiert und hast du auch selber vielleicht das schon getan? Ja, also Ratschläge kann man viele bekommen, aber von wem kommen sie? Das ist das Spannende. Und sich das Leben der Menschen, deren Rat man ernst nimmt, genau anzugucken, ist ratsam. Und Ratschläge kommen auch aus den Medien zum Beispiel. Ratschläge kommen aus dem Fernsehen. Ich habe mal mit einer Frau gesprochen, die hat mir gesagt, seit ich nicht mehr so viel Privatfernsehen gucke, bin ich viel zufriedener mit mir und meiner Figur. So zum Beispiel. Und die ist echt hübsch, die Frau, die das gesagt hat. Und die hat auch eine schöne Figur, wie ich finde. Sag euch jetzt nicht, wer das war. Aber ist egal. Und das hat was, das macht was mit einem, wenn man ständig konfrontiert wird mit irgendwelchen gut beleuchteten, gut belegten, operierten oder auch nicht operierten Frauen zum Beispiel. Ja, das macht etwas mit einem. Und dann bekommt man suggeriert, wenn du so aussiehst wie die, dann bist du glücklich. Frag die mal, ob die glücklich sind. Meistens sind die gar nicht so glücklich. Ja, weil sie nämlich auf den Rat von Leuten hören, die, was steht hier, wie heißt es hier, die von Gott nichts wissen wollen. Ist doch meistens so. Die Musikindustrie gibt uns Tipps, was uns glücklich macht, gibt uns ein Feeling. Die Werbung, wenn du das kaufst, wenn du so riechst, wenn du so aussiehst, wenn du das trägst, wenn da, weiß ich nicht, was draufsteht, dann bist du wer und dann bist du glücklich. Und das tut dir gut. Aber das, also ich habe das gemerkt, das hält nicht so lange, dieses Glück. Ich kenne das Glücksgefühl auch, wenn man mit einer Tüte nach Hause kommt. Gestern habe ich im Schnäppchenmarkt bei Karstadt 3 reduzierte T-Shirts gekauft. Die haben mich für einen Moment mal glücklich gemacht, aber nicht wirklich lange. Es ist nicht das, was wir brauchen und was wir suchen. Die Bibel zählt uns hier 3 Gruppen von Menschen auf die wir nicht hören sollen. Die erste Gruppe ist der Rat der Gottlosen. Also Menschen, die ganz konkret und bewusst oder auch ja, unbewusst ohne Gott leben. Dann der Weg der Sünder. Da weiß ich nicht, ob das, ich denke mal, dass das eine andere Gruppe ist. Und ich habe das mal für mich so verstanden, dass damit Menschen gemeint sind, die gewohnheitsmäßig mit Sünde umgehen. Und ich glaube, das können auch Christen sein. Also solche, wisst ihr, die mal ihr Leben übergeben haben, aber die in ihrem Leben irgendwie so ein dickes Ding haben und die nicht wirklich ganze Sachen machen mit Jesus, die nicht wirklich radikal und entschieden sind und mit Sünde so umgehen, wie die Bibel das sagt. Wisst ihr, was ich meine? So, also ich glaube, dass die Kategorie da auch hinein zählt. Also Menschen, die irgendwie bewusst Gottes Grenzen überschreiten. Und die dritte Gruppe ist der Kreis der Spötter. Und die Bibel nimmt ja da auch kein Blatt vorm Mund. Ich habe am Sonntag das Wort Lästermaul gebraucht und habe hinterher gedacht, hätte ich das nicht sagen sollen. Aber ich weiß, in den Sprüchen oder in dem Psalm steht, sei kein Lästermaul. Also Wort Gottes habe ich das dann auch. Wahrscheinlich ist das der Luthertext gewesen oder weiß es nicht mehr. Aber ich stelle mir darunter Menschen vor, die sich über andere lustig machen, die sich über die Schwächen, über die Fehler anderer, die sich daraus was ziehen oder noch Witze drüber machen und das lächerlich machen. Das heißt also, der glückliche Christ, Schlüssel zum Glücklichsein, wird nicht von solchen Menschen beeinflusst, sondern von was? Vom Wort Gottes. Boah, ohne Bibel in der Hand hat sie sich das gemerkt. Gut, genau. Hier steht im 2. Vers, glücklich ist, jetzt kommt das Positives, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Das heißt, dass es nicht nur sporadisch so ist, dass Gott einen Einfluss auf dich ausübt, sondern eigentlich beständig, durch deinen ganzen Alltag hindurch, Sonntag, Montag und so weiter. Und das ist, was mit dir macht und dass du eine Lust hast, dich den Dingen Gottes auszusetzen und auch das Wort in dich aufzunehmen. Also für mich hat das was, ich habe einen Kommentar, einen dicken grünen Kommentar habe ich beim Bernd im Büro gefunden. Der Band von der Wuppertaler hat gefehlt. Psalm 1 war nicht da. Es sind allerhand 2 Bände fehlen dem Mann und der eine ist weg, den ich brauche. Aber ein anderer Kommentar, der sagte mir dann, dass es da schon um richtiges Bibelstudieren geht. So richtig, knackig, ernst. Und dass das gemeint ist. Ja. Und dann habe ich noch eine Übersetzung nachgelesen. Das finde ich immer ganz spannend, wenn man da so gräbt und wühlt. Macht ihr das auch gerne? Wünscht euch zu Weihnachten eine neue Übersetzung oder einen Kommentar. Und dann kann man so die Verse nochmal so von hinten beleuchten und von links und von rechts und die Wörter durcheinander wirbeln und gucken, was dann passiert. Also ich habe in einer silbenmäßigen Übersetzung nachgelesen. Und die heißt am Anfang so: Glückselig der Mann, der in der Zielgebung Jahwes seinen Gefallen hat. Also das ist hier der zweite Vers, der Anfang. Der in der Zielgebung, ich sag mal Gottes, Jahwes sagen wir nicht so oft, ist uns fremd, seinen Gefallen hat. Ist irgendwie gut, oder? So diesen Spruch, den sagen wir ja immer den Ungläubigen, oder Gott hat einen Plan für dein Leben und Gott hat ein Ziel für dein Leben. Das haben wir so schnell gesagt, aber das ist mir, als ich das las, heute nochmal so richtig ins Herz gefallen. Und lustig fand, was dann da weiter steht. Hier, die Hoffnung für alle sagt ja, und darüber nachdenkt, Tag und Nacht, also meditiert, so das im Herzen bewegt. Und in dieser Übersetzung heißt es ganz witzig, in seiner Zielgebung murmelt er Tag und Nachts. Also einer, der ständig irgendwelche Bibelstellen im Schlaf vor sich hin murmelt. Das ist ganz spannend, könnt ihr mal euren Ehepartner fragen, ob ihr nachts vielleicht, also ich bin schon mal wach geworden, ich hatte einmal, schon lange her, ich hoffe, das hat nichts mit meinem geistlichen Zustand zu tun, das ist lange her, bin ich nachts wach geworden, weil ich die Hände hochgehoben habe, so im Bett und am Beten war oder weiß ich nicht, was ich gemacht habe. Und von dieser Bewegung habe ich mich irgendwie selbst aufgeweckt. Und meine Tochter, die redet ganz viel im Schlaf zum Beispiel. Und ich finde das immer ganz spannend, wenn ich ins Bett gehe und komme in ihr Zimmer und sie hat gerade diese Phase. Das ist jedenfalls ganz witzig. Und in seiner Zielgebung murmelt er tags und nachts. Also das geht dir ständig hier rum. Und eins, was ich gelernt habe, in der Vision, die Gott mir jetzt vor einem Jahr aufs Herz gelegt hat, im Rahmen irgendeiner Predigt, habe ich das gelernt, dass man von Gott erwarten soll, dass er einem jeden Tag ein sogenanntes Rhema-Wort gibt. Wisst ihr, also so ein Bibelvers, der so Peng macht und der dir einfach was sagt, und dass man Gott keine Ruhe geben soll und das erwarten soll im Glauben und einfach dafür beten, Gott, in meiner Zeit heute, wenn ich Bibel lese, egal ob du nach Plan liest oder weiß ich nicht, wie, was ihr für eine Strategie verfolgt. Es ist gut, eine zu haben, by the way. Ja, dann erwarte das. Dann erwarte das. Und ich bin nicht glücklich, wenn ich nichts habe. Ich lese im Moment Hiob und die Offenbarung. Das ist eine super Kombination, sage ich dir. Das macht mein Bibelleseplan mit mir von Kenneth Copeland, habe ich zurzeit ein. Und da habe ich nicht jeden Morgen sowas rausziehen können. Und habe gesagt, Gott, bitte, wo kann ich jetzt noch irgendwo was herziehen? Ja, gib mir irgendwas. Und dann habe ich im Neuen Testament gewühlt und so. Und ich glaube, dass wir das erwarten sollen. Und schäm dich nicht, Sachen mehrmals zu lesen. Ich werde oft unterbrochen, wenn meine Kinder schon wach sind, dann ist das nicht so einfach mit der stillen Zeit, sondern da kommt dann Mama, machst du mir ein Brot zwischendurch und macht die Mama das Brot, dann liest du den Abschnitt nochmal. Ja. Und lass dich nicht davon beeindrucken oder lies meinetwegen auch weniger, wenn es einfach wichtig ist, dass du das, was du gelesen hast, echt in dein Herz aufnimmst und dein Wort hast. Okay. Also noch, ich lese es nochmal, weil es mir hat's gut gefallen. Glückselig der Mann, der in der Zielgebung Jahwes seinen Gefallen hat. In seiner Zielgebung murmelt er tags und nachts. Dann habe ich nochmal diese dritte Gruppe, den Spötter und den glücklichen Christ, gegenübergestellt. Und der Spötter, habe ich schon gesagt, konzentriert sich auf die Fehler und die Schwächen anderer. Und der glückliche Christ, der leistet sich so einen teuren Luxus nicht, sondern worauf konzentriert er sich? Auf seine eigene schreckliche Fähigkeit zu sündigen. Ja, der sucht den Balken und nicht den Splitter bei dem anderen. Okay, was macht noch glücklich? Das steht jetzt nicht im Psalm 1, das gebe ich zu, aber es steht in meiner Bibel und in deiner auch. Vergebung macht glücklich. Und Vergebung ist ja etwas, was ich aus dem Gesetz des Herrn oder aus dem Wort Gottes rauslese. Und sogar die weltlichen Psychologen haben das schon gemerkt, dass sie manche Sache nicht in den Griff bekommen, wenn sie den Leuten nicht raten, sie sollen dem, der ihnen Unrecht getan hat, vergeben. Das macht etwas mit uns. Das ist einfach so, weil Gott hat uns so gemacht. Wie macht Vergebung glücklich? gut ist es, dein eigenes Bedürfnis nach Vergebung anzuerkennen, dich, wie man so schön sagt, an die eigene Nase zu fassen und zu registrieren, dass auch du einer bist, der Menschen verletzt hat, der Fehler hat, der Macken hat und der durch diese Welt geht und auch negative Spuren hinterlassen hat und der auch in Gottes Herzen schon schmerzhafte Spuren eingegraben hat durch sein Verhalten. Und wenn man das sieht, dann kommt man wieder runter von dem Rost der Unversöhnlichkeit. Stimmt's? Ja. Und entscheide dich, jeden Tag neu zu vergeben. Das ist total klasse, schon morgens mit dieser Haltung in den Tag zu gehen, ganz bewusst zu sagen, egal was heute passiert, ich vergebe. Und keine Negativität und keinen Stolz zuzulassen. Problemorientierte Zeit ist verschwendete Zeit, habe ich gelesen. Hat mir gefallen, wollte ich euch mal sagen, dass ihr es auch wisst. Problemorientierte Zeit ist verschwendete Zeit. Als Lots Frau sich umgedreht hat, unterwegs auf Gottes Ratschlag hin, weg von der Stadt, sie erstarrt. Und ich glaube, dass wenn wir uns auf das Negative konzentrieren, dass wir wie gelähmt da stehen, dass es uns nicht weiterbringt, sondern dass es uns fesselt und bindet und wir nicht in der Lage sind, in der Bestimmung zu leben, die Gott für uns hat. Ja, und das ist dann mein letzter Punkt, der glücklich macht, auf den gehe ich noch ein bisschen ein und dann bin ich schon fertig. In Gottes Bestimmung zu leben, macht glücklich. Macht echt glücklich. Die Dinge zu tun, von denen Gott mir gesagt hat, ich soll sie tun, seinen Auftrag auszuführen, macht mich richtig glücklich. Ja. Und möchte nochmal ins Alte Testament mit euch gucken, und zwar ins Buch des Propheten Jeremia. Jeremia 42. Und wenn du deine Bibel dabei hast, wäre es nicht schlecht, wenn du das aufschlägst. Da bleibe ich nämlich jetzt eine Weile an der Stelle. Ich erzähle euch, während ihr blättert, mal die Vorgeschichte. Ganz übel, ganz üble Zeit, ganz düsteres Geschehen. Volk Israel war bockig, Gott hat Gericht herbeibestellt. Der König von Babel, Nebukadnezar, ist in Jerusalem eingefallen und sie haben die Stadt eingenommen und sie haben einen Großteil des Volkes gefangen weggeführt. Also so richtig glaubensstärkende Situation. Also ganz, ganz negative Geschichte. Und dann gibt es noch einen Aufruhr und dann tun sie sich noch gegenseitig abstechen und den Statthalter bringt dann einer um, der noch den Überrest, der in Jerusalem verbleibt, beaufsichtigen sollte. Und dann kommt eine Situation, wo so das Häuflein, also ein Häuflein Menschen ist zurückgeblieben in dieser Stadt Jerusalem, auch mit dem Wissen der Babylonier. Und die sind jetzt irgendwie am Überlegen, was machen wir denn jetzt? Wir sind überfallen worden, wir sind überwältigt worden, der Feind hat einen Riesensieg davon getragen, der Großteil des Volkes ist gefangen weggeführt worden. Und was machen wir jetzt? Das ist die große Frage. Und dann steht hier, stehen ein paar Namen in 42 Vers 1. Da steht, sie gehen zum Propheten Jeremia und baten ihn. Wir flehen dich an, bete für uns zum Herrn, deinem Gott. Wir waren einmal ein großes Volk, aber jetzt ist nur noch ein kleiner Rest von uns übrig geblieben. Du siehst es ja selbst. Bitte den Herrn, deinen Gott, uns zu zeigen, wohin wir gehen und was wir tun sollen. Gut, erwidert der Prophet Jeremia, ich will eure Bitte vor den Herrn, euren Gott, bringen. Und ich verspreche, dass ich euch alles sagen werde, was der Herr antwortet. Ich verheimliche euch nichts. Da entgegneten sie, der Herr soll als wahrhaftiger und unbestechlicher Zeuge gegen uns auftreten, wenn wir nicht jede seiner Weisungen befolgen. Hast du es auch schon mal gemacht? Warst du in einer Situation, wo du dich entscheiden musstest und warst ganz aufrichtig bemüht, Gott zu suchen darüber? Ist das die Batterie, Martin, oder spielst du irgendwie da hinten an dem Knopf? Nee. Ist das die Batterie? Ja? Okay. Hier ist auch keine mehr. Okay, danke schön. Also das ist eine ziemlich verfahrene Situation. Du entscheidest dich, Gott zu suchen und bist voll davon überzeugt oder voll gewillt, auch das zu tun, was Gott dir sagt. Ist uns vertraut wahrscheinlich, ne? So. Und sie versprechen das hier in Vers 5 ganz hoch und heilig und sagen im 6. Vers, ganz gleich, ob uns seine Antwort gefällt oder nicht. Wir wollen auf den Herrn, unseren Gott, hören, zu dem du in unserem Auftrag betest. Wir wollen tun, was er sagt, denn dann geht es uns gut. Hey, die haben es doch kapiert, die Leute, oder? Wir wollen tun, was Gott sagt, denn dann geht es uns gut. Glücklich sind wir dann, wenn wir tun, was Gott sagt. Also der Bernd und ich haben vor 8 Jahren mal gebetet, ob er seinen Job kündigen soll. Oder er hatte irgendwie so einen komischen Eindruck. Wisst ihr, mit den Eindrücken ist das ja immer so eine Sache. Und dann prüft man ja sowas lieber genau, zumal wenn man einen guten Job hat, ne? Wo man eigentlich gerade schön am Aufsteigen ist, so gerade mal 30 wird und dann alles eigentlich super läuft. Warum soll man seinen Job kündigen? Ich war schwanger mit der Grace und ihr kennt die Geschichte alle wahrscheinlich. Und Gott hat gesagt, jo, mach das mal. Gib das mal auf und geh mal vollzeitlich als Pastor. Und ich sag dir eins, mir hat diese Antwort nicht gefallen. Hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Keine Lust. Von Gemeinde abhängig sein, diese schöne Stelle aufgeben. Ich gebe jetzt meinen Job auf, weil ich krieg gerade ein Kind. Mein gutes Gehalt als Beamtin fällt weg. Ja, super. Und dann kündigt der auch noch. Sind wir denn total bescheuert oder was? Ja. Und ihr Leute, ihr kennt die Geschichte. Ich saß heulend in einem Sessel, den wir schon gar nicht mehr haben, mit meinem kleinen schwangeren Bäuchlein und habe gesagt, Bernd, mach das. Das ist von Gott. Ich weiß das. Und ja, das ist gut, das dann zu tun. Und das war sein Plan und Gott hat uns getragen bis heute in allem. Okay, die haben das hier versprochen. Es gab auch Situationen, wo ich das nicht gemacht habe, okay. Ja, nicht das, ich fühle mich jetzt nicht hier, ich bin hier der Held, aber da habe ich es gemacht. Und das passiert einfach in unserem Leben und dann ist es gut, sich dafür zu entscheiden, was Gott sagt. 10 Tage später, Vers 7, empfing Jeremia die Antwort vom Herrn. Dann spare ich mir mal den Vorspann und dann sagt er letzten Endes, so spricht der Herr, wenn ihr in diesem Land bleibt, so müsst ihr euch vorstellen, in diesem verwüsteten, gerade von den Feinden ziemlich zerfetzten Land, wenn ihr da bleibt, will ich euch aufbauen und nicht niederreißen, euch einpflanzen und nicht mehr entwurzeln, denn mir tut das Unheil leid, das ich über euch hereinbrechen ließ. Jetzt fürchtet ihr euch vor dem König von Babylonien, aber ich, der Herr, sage, habt keine Angst, denn ich bin bei euch. Ich werde euch retten und vor ihm schützen. Weil ich Erbarmen mit euch habe, sorge ich dafür, dass er sich gnädig zeigt und euch im Land bleiben lässt. Hört auf mich, den Herrn, euren Gott. Sagt nicht, wir wollen das Land verlassen und nach Ägypten fliehen. Hey, Ägypten, da waren wir doch schon mal, oder? Waren wir da nicht irgendwann mal? Ägypten. Ägypten, Melonen, Knoblauch, Lauch, Fleisch und so, ne? Das war doch das, oder? Ja, war da was mit Sklaverei und Unterdrückung? Nö, nee, nicht wirklich. Ägypten. Wo wir nichts mehr vom Krieg sehen in Ägypten, keine Alarmsignale hören und nicht mehr hungern müssen. Denn ich, der Herr, der allmächtige Gott Israels, sage euch, wenn ihr Judäer, die ihr nicht verschleppt worden seid, nach Ägypten ziehen wollt, dann werden Krieg und Hunger, vor denen ihr so große Angst habt, euch gerade dort treffen. Ihr werdet in diesem Land umkommen. Jeder, der nach Ägypten geht, wird im Krieg, an Hunger oder an einer Seuche sterben. Keiner entkommt dem Unheil, das ich dann über euch bringe. Und er führt das noch so richtig drastisch aus. Und okay, also so richtig massiv, er wiederholt es mehrfach, Hunger, Seuche, Krieg, könnt ihr euch drauf verlassen, wenn er das macht. So, dann ist der Jeremia fertig. So, und was sagt er? Der Chef des Überrestes in Jerusalem? Wir haben ja versprochen in Vers 5, wir machen das. Und in Vers 6 haben wir gesagt, ob es uns gefällt oder nicht, wir machen das. Also machen wir das. Nö, hat er nicht gesagt. Ein paar Verse später oder 10 Tage später, nichts mehr davon da, sondern er sagt, du lügst! Der Herr, unser Gott, hat dich nicht zu uns gesandt. Du hast nichts von Gott gehört, sagt er ihm. Er hat uns nicht vor der Flucht nach Ägypten gewarnt. Baruch, der Sohn Nerias, steckt dahinter. ganz übler Kerl. Er hetzt dich gegen uns auf. Und er will doch nur, dass wir den Babyloniern in die Hände fallen, damit sie uns umbringen oder verschleppen. So, und was haben sie gemacht? Wallung haben sie gemacht, haben gesagt, nö, das, was du jetzt da gehört hast, das ist überhaupt nicht von Gott. Und wir gehen trotzdem nach Ägypten. Edge. So. Und dann haben sie den armen Jeremia und seinen Schreiber auch noch unter den Arm gepackt und haben den Kerl auch mitgenommen. Und ihr wisst, was ist passiert. Nämlich das, was Gott gesagt hat, ist passiert. Sie sind umgekommen. Sie sind in eine ganz beschissene, Entschuldigung, Lage gekommen. Und das ist genau das passiert, was Jeremia ihnen vorausgesagt hat. Und es ist bestimmt ein paar Jahre her, dass ich diese Bibelstelle oder diese zwei Kapitel so bewusst gelesen habe, dass mir klar geworden ist, wenn ich aus Angst oder aus Sorge heraus, dass wenn ich das tue, was Gott von mir will, wenn ich da etwas vermeiden will, zum Beispiel vielleicht finanzielle Probleme, ja, gibt seinen Job auf, kündigt oder sowas, und wenn ich denke, ich vermeide es, indem ich genau das Gegenteil von dem tue, was Gott sagt, dann werde ich genau in den Schlamassel hineinkommen, weil ich nämlich ungehorsam bin und weil Gott mich nicht segnen kann in dem Moment. Das ist so verrückt, wisst ihr? Manchmal sagt Gott uns Dinge oder in der Bibel stehen ganz klare Dinge, müssen wir nicht lange den Heiligen Geist fragen, die stehen auf schwarz auf weiß da drin, die uns nicht gefallen, die Gott von uns möchte. Oder wir spüren in unserem Herzen ein Drängen, etwas zu tun, was uns einfach nicht gefällt, was uns Angst macht, was bedrohlich aussieht. Wo wir denken, wenn ich das tue, dann passiert das und das. Und das Trügerische dabei ist, jemand sagte, der Teufel, wie war das, der Teufel redet, er hat eine laute Stimme, war der, weiß nicht mehr, war irgendwie ein witziger Satz, habe ich vergessen. Also er redet ziemlich laut. Und mir ist es schon passiert, und ich vermute mal, ganz ehrlich, auch euch vielleicht schon einmal oder so, ganz am Anfang, kurz nachdem ihr gläubig wart, noch nicht so viel wusstet, dass wir das in den Wind geschlagen haben, wie die hier. Und hinterher gemerkt haben, oh, hätte ich doch gemacht, was Gott mir gesagt hat. Wäre ich doch auf dem Weg geblieben, wisst ihr? Und das ist das Fazit, das ich aus dieser Geschichte ziehe. Ich bin dann glücklich, wenn ich auf dem Weg gehe, den Gott hat für mich. Und wenn der auf den ersten Blick hart aussieht, da in Jerusalem zu bleiben, in dieser verwüsteten Stadt, wo so viele weg sind, die vorher da waren, und wo so viel Negatives passiert ist und wo so viel, oh, wo du denkst, da kann jetzt nichts Gutes mehr kommen, ich muss hier weg. Und Gott sagt aber, bleib, dann wirst du gesegnet sein, wenn du bleibst, wenn du treu bist dem, was Gott sagt. Ja, Jesus hat gesagt, es ist meine Speise, das zu tun, was der Vater will. Es ist meine Speise, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Das heißt, es nährt mich, es gibt mir was. Und es ist das Normale, dass wenn du beständig das tust, was Gott von dir will, dass du davon profitierst, in deinem Herzen, in deinem Portemonnaie und in allen Lebensbereichen. Es ist nicht immer sofort da. Und im Psalm 1 haben wir gelesen von der Frucht, die der Mensch, dieser glückliche Christ, dann trägt. Zu seiner Zeit, sagt die Elberfelder, die Hoffnung für alle sagt hier einmal im Jahr oder so ähnlich. Das heißt, die Frucht kommt. Es kann gar nicht anders gehen, wenn du dich auf Gott verlässt und das tust, was er sagt. Das kommt. Ich möchte euch ein Zeugnis erzählen, wir sind ja transparent. Ja. Kennt ihr den Unterschied zwischen Ehrlichkeit und Offenheit? Ehrlichkeit ist, wenn ich zugebe, warum ich was mache, zum Beispiel, wenn ich meine Motive offenlege. Und Offenheit ist, wenn ich jemandem was erzähle, was ich ihm nicht erzählen müsste. Aber ich mache es einfach freiwillig, weil ich denke, es könnte jemandem helfen oder jemandem was sagen. Am Samstag haben der Bernd und ich vom David die Finanzmeldung gekriegt. Und die war nicht so schön, die Finanzmeldung vom Monat Juli. Und wir waren mit den Kindern unterwegs. Der Bernd sagt, fahr du, ich lese das nochmal und ich rechne nochmal ein bisschen rum. Und dann hat er ein bisschen rumgerechnet, dann war mal wieder zu Hause und dann ist er wieder im Büro verschwunden und hat noch mehr rumgerechnet. Und dann kam er wieder und ich habe Gott gesagt, irgendwann, dass ich bereit bin, das zu tun, was er mir gegeben hat. Und er hat sehr, sehr klar zu mir geredet, was ich zu tun habe, vor gut einem Jahr. Und danach sind Sachen passiert, die haben mir überhaupt nicht gefallen. Irgendwie sind die Babylonier nochmal zurückgekommen, wisst ihr so, und haben nochmal so eins auf den Deckel gehauen, sodass ich irgendwie so verzweifelt war, dass ich dachte, das geht nicht mehr. Und dann ging es weiter. Und dann habe ich gedacht, Gott, ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich habe mir diese Vision nicht ausgesucht. Ich habe mir diesen Weg nicht ausgesucht. Aber ich weiß, weil sonst wäre ich nicht mehr da, ihr lieben Leute. Nicht mehr hier, vielleicht auch nicht mehr auf dieser Welt, das weiß ich nicht. Wenn ich nicht wüsste, dass ich weiß, wer zu mir geredet hat und wer da sein Herz in mein Herz ein Stück weit reingebrannt hat. Dann habe ich zu Gott gesagt, Gott, erst habe ich zu mir gesagt, der Monat ist doch noch gar nicht oben. Habe ich gesagt, heute ist der 30. Morgen ist doch auch noch Juli. Und morgen ist Sonntag und morgen sammeln wir doch ein Opfer ein. Ja, und nachdem mein Mann halt stundenlang da rumgerechnet und zusammengestrichen hat, sagte er mir dann einen anderen Betrag als vorher, das war schon mal sehr entspannt. Er sagte, wir machen diesen Monat ein Minus von 1500 Euro. Und ich dachte, das ist doch gut, dann brauchen wir doch nur dafür beten, dass Gott morgen 1500 Euro im Opfer sein lässt. Und ich sage euch auch, ich hatte nicht den Glauben, weil ich kenne die Opfermeldung und die Erfahrung sagt, dass am Ende des Monats die Leute meistens nicht so viel geben wie am Anfang des Monats. Wisst ihr, das ist halt so. Das ist ganz natürlich. Und da sind es auch vielleicht mal nur ein paar hundert Euro oder ganz, ganz dünn. Und es waren nicht viele Leute da am Sonntag. Die sind alle auf dem Bundescamp und im Urlaub und wo die überall rumschwirren. Und dann habe ich Sonntagabend mit Bernd zusammen und auch noch alleine später mal zu Gott gesagt, Gott, ich bete, dass du 1500 Euro im Opfer sein lässt. Du hast mir diese Vision gegeben. Wegen dir ist das alles passiert, was passiert ist, mehr oder weniger. Ja, das ist dein Weg und stell dich dazu. Wenn es dein Weg ist, bitte stell dich dazu. So, wir waren im Auto am Sonntag und irgendwie, dann sagt der Bernd, wir haben 1430 Euro eingenommen und wir haben vergessen, das Opfer von letztem Dienstag in die Finanzmeldung mit einzurechnen. Das heißt, wir haben über 1500 Euro. Halleluja, Ehre sei Gott dafür. Und wisst ihr, ich war zu Hause und ich war so berührt. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber das hat sowas mit mir gemacht, dass ich gedacht habe, Gott, du bist echt treu, du stellst dich dazu. Wenn ich gehorsam bin und das macht, dann ist es egal, wie wenig, wie viele Leute, ob Bundescamp ist, ob Urlaub ist, ob Monatsende oder Monatsanfang ist. Und ich war richtig ein Stück beschämt, weil so ganz den Glauben, so richtig fett hatte ich ihn nicht. Aber ich dachte, es muss gehen. Und Gott hat sich dazugestellt. Und ich war so dankbar und so froh, ja, einfach darüber. Und darum, wenn wir das tun, wovon wir wissen, das ist unsere Bestimmung, das ist unser Auftrag von Gott. Und wenn es das ist in einem geistlich niedergebrannten Gebiet, sage ich jetzt mal so, zu bleiben und festzustehen und darauf zu vertrauen, dass der Segen Gottes kommt, auch wenn es überall noch qualmt und die Mauern der Stadt kaputt sind, dann wird genau das kommen, was Gott versprochen hat. Das glaube ich von Herzen. Glaubt ihr das auch? Ja. Okay, dann lasst uns doch aufstehen und Gott nochmal ehren im Gebet. Und ja, mag einfach so mit euch beten, ohne irgendeinen Aufruf. Und Herr, ich beuge mich vor dir. Und Herr, ich will, ich weiß, ich werde versagen, aber ich will von ganzem Herzen, so gut ich, wie es geht und wie du das mit mir geregelt kriegst, Herr, das tun, was du möchtest. Denn ich weiß, der größte Schlüssel zum Glücklichsein ist, wenn wir auf deinen Wegen gehen, wenn wir an deinem Wasser gepflanzt sind und wenn wir dem gehorsam sind, Gott, was du sagst. Egal wie es aussieht, egal was unsere Gefühle sagen, egal was andere Leute sagen, egal welche Ratschläge kommen von links, rechts oder wo auch her. Herr, wir wollen hören, was du zu sagen hast. Und wir wollen in unserem Leben heilige Entscheidungen treffen, radikale Entscheidungen treffen. Und wir möchten Menschen sein, die nicht nach Ägypten zurücklatschen, weil sie glauben, dass es ihnen da besser geht und es bequemer ist, sondern wir wollen in Jerusalem bleiben. Da, wo unsere Bestimmung ist, wollen wir sein. Und wir wollen das tun, Vater Gott, du unser König, wozu du uns bestimmt hast, als Einzelne und auch als Gemeinde. Und ich bete, Herr, dass du dich zu jedem Einzelnen von uns so stellst, wie du dich ja zu Bernds und meinem bescheidenen Gebet von Samstagabend gestellt hast. Und wo du so treu warst, Herr, und das Geld geschenkt hast. Und ich preise dich jetzt mit meinen Geschwistern zusammen, dass wir ohne Minus in den neuen Monat marschieren können. Wir haben den Gürtel enger geschnallt und wir haben gestrichen, aber wir haben keine rote Zahl da stehen, Herr. Und dafür preise ich dich. Du bist treu, du bist wahrhaftig, du bist gut, du bist unser Versorger und du bist genial. Und ich ehre dich, Herr. Und ich bete, dass du uns erinnerst an dieses Wort, an Psalm 1, dass es wichtig ist, auf den richtigen Rat zu hören, sich dem richtigen Einfluss auszusetzen, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, damit dein richtiger Segen auf unser Leben kommen kann. Und Heiliger Geist, du bist in uns und du gehst mit uns und ich bete, dass du dieses Wort versiegelst in unseren Herzen und dass du uns in den Situationen und Momenten unseres Lebens hervorholst, wo wir es brauchen, wo wir es nötig haben. Ehre und Preis sei dir gesagt, Gott. Amen. Amen. So, jetzt habe ich noch eine Ansage. Die nächsten 3 Dienstage ist kein großer Hauskreis. Urlaubs- und Ferienbedingt. Heute in 4 Wochen, am 30. Also, wenn ihr nicht wisst, was ihr machen sollt, ihr müsst dienstags abends dann Leute einladen, die Gott im Zentrum ihres Herzens haben, damit die so richtig dicken Einfluss auf euch ausüben und ihr dürft euch auch heimlich zum Beten treffen oder so. Ja, so Sachen. Könnt ihr euch ja, habt ihr dann viel Zeit, nicht Fernsehen gucken, nicht, weiß ich nicht, am Tisch der Spötter sitzen oder so, gell? Füllt die Zeit. Und heute in 4 Wochen, am 30.08. geht es dann weiter. Ja, dann ist wieder großer Hauskreis. Okay. Gut, dann lade ich euch ein. Ingrid, du machst das Bistro wahrscheinlich jetzt auf. Nein? Du? Ja, das wäre nett. Das wäre sehr nett.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info at cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.